Herzlich willkommen, schön, dass du bei dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, Jesus reagiert auf seine Mitmenschen. Denn unsere Aufgabe auf der Welt hier unten, falls du nicht weißt, was Gottes Wille für dich ist, ist ganz einfach, Römer Kapitel 8, Vers 29. Da heißt, wir sollen dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Du sollst halt so Jesus ähnlicher werden. Und was es dann genau ist, welche paar Socken du anziehst oder welches Hemd oder welches Hintergrundbild du wählst für deine Botschaft oder so, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du Jesus ähnlicher wirst im Laufe der Zeit. Okay, und dazu müssen wir natürlich uns anschauen, wie Jesus reagiert hat seinen Mitmenschen gegenüber. Das ist nämlich ziemlich erhellend. Es gibt so das Hollywood-Stereotyp, dass Jesus so durch die Gegend geschwebt wäre, so immer so 5 Zentimeter über dem Boden und überall göttliche Vibrations verbreitet hat. Aber Jesus war richtig Mensch. Mensch, verstehst du? So mit Hunger, mit Durst, mit Müdigkeit, mit all diesen Dingen und mit einer Reaktion auf seine Mitmenschen. Und so wie Jesus auf seine Mitmenschen reagiert hat, so kannst du auf deine reagieren. Sage ich jetzt einfach mal. Amen. Also Jesus steht fest, er hat seine Mitmenschen geliebt. Deswegen kam er auf die Welt und hat sich das richtig was kosten lassen. Wisst ihr, dass er Gott war? Ja, der Teil der Gottheit, durch den Gott sich ausdrückt. Man kann Gott nicht sehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber der Sohn, der beim Vater ist, der hat ihn kundgetan. Also der Teil der Gottheit, den du siehst, das ist Jesus. So wie der Teil von dir, den wir sehen, dein unwahrscheinlicher, unbeschreiblicher Körper ist. Na, gut, wenn du also nichts sagen würdest, dann wüssten wir nichts von dir. Wir könnten dich nicht anschauen. Wir wüssten dann nicht, wie dein Gesichtsausdruck ist und was für eine Laune du hast. Ja, wüssten wir dann nicht. Aber so wissen wir es. So, Jesus ist also der Teil der Gottheit, der sich ausdrückt. Also in dem Gott sich ausdrückt. Nur, er hatte alle Privilegien Gottes, um es einmal so auszudrücken. Und er hat es alles, seine ganze Göttlichkeit, an den goldenen Nagel im Himmel gehängt, ist auf die Erde gekommen, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Es hat ihn was gekostet. Ja, seine göttliche Vollmacht und alles. Er hat geschwitzt und gehungert, er hat sich mit Leuten rumgeplagt, das hätte er alles nicht müssen. Er hat es freiwillig gemacht. Warum? Weil er dich liebt. Gut, okay. Also Nächstenliebe ist eine Triebfeder oder die Triebfeder im Leben Christi. Das musst du im Hinterkopf behalten. Denn bei dir sollte auch nicht die Triebfeder im Leben sein, dass du ständig deinen Willen bekommst, sondern Nächstenliebe. Es bedeutet, was ist auch gut für meine Nachbarn oder für meine Nächsten, für meine Familie, für meine Frau und so weiter, für meine Firma. Wisst ihr, wenn uns das prägen würde, mehr prägen würde, dann wären mehr Menschen glücklich, sage ich euch. Amen. Jetzt, wir wissen das schon, wir müssen nicht mehr bei Null anfangen, wieder im Lukas Kapitel 2, Vers 51. Jesus, als er Kind war, war seinen Eltern untertan. Er war ihnen untertan. Das bedeutet, er hat ihnen gehorcht. Kinder, hört ihr mich? Nein, die sind jetzt alle im Jugend- und Kindergottesdienst oben. Aber kannst du deinen Kindern sagen, ja, der Pastor hat gesagt, hör. Jesus war seinen Eltern untertan. Und das ist gut. Allerdings war er ihnen nicht für immer untertan, sondern er hat dann irgendwann sich entschlossen, jetzt bin ich kein Zimmermann mehr, sondern jetzt bin ich ein Prediger. Seine Familie war da nicht damit einverstanden, aber es war ihm egal. Gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, wir haben das an anderer Stelle schon mal angeschaut. Ja, du spielst in deiner Familie mit, aber du lässt dir von ihr nicht für immer dein Leben diktieren. Deine Eltern sind nicht deine Herren, Jesus ist dein Herr. Noch was wir noch nicht angesprochen haben. Lukas Kapitel 4, Vers 16. Jesus ging nach seiner Gewohnheit, ja, wo ging er denn hin? Er ging in die Synagoge am Sabbat, nach seiner Gewohnheit. Jetzt gehst du auch am Sabbat in die Synagoge nach deiner Gewohnheit. Ist das bei dir überhaupt deine Gewohnheit? Oder wenn du sagst, ja, du, ich kann nicht mehr, ich bin nicht mehr so mobil oder du bist krank oder was auch immer, na ja, gut, dann kannst du wenigstens einschalten. Ja, denn du brauchst den christlichen Einfluss in deinem Leben. Er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge, um dort vorzulesen. Paulus übrigens auch, von dem heißt es auch, er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Und dort hat er dann vorgelesen, dort hat er gepredigt. Er war Mitarbeiter in seiner Synagoge, in der Gemeinde damals. Also es ist nicht schlecht, irgendwie sich zum Ziel zu machen, in irgendeiner Form in der Gemeinde mitzuarbeiten. Hat Jesus gemacht. Und natürlich kannst du nicht sofort hier auf die Bühne springen und sagen, ja natürlich, ich arbeite auch mit, ich lese auch vor, so wie Jesus, schaut alle mich an. Da musst du doch ein paar Reifen hüpfen, okay, bevor du hier auf der Bühne stehen kannst. Musst wenigstens ein halbes Jahr mit dabei sein überhaupt, denn du kannst hier von der Bühne aus, ja, oder von einer sichtbaren Position super gut, super schnell, Riesenschaden anrichten. Ja, und da kann man gut drauf verzichten. Amen. Also, aber es war seine Gewohnheit. Nach seiner Gewohnheit ist er in die Synagoge gegangen und hat sich dort nützlich gemacht. Typisch, typisch. Nächstenliebe, schon wieder. Es ist wichtig, schau, dass du Feedback von anderen Christen hast, dass du eine Clique hast, die aus Christen besteht. Nicht aus Golfkumpeln, nicht aus Sportsfreunden ganz allgemein. Das ist ja alles gut, ich sage ja nichts dagegen. Ja, und nicht aus allem Möglichen, sondern aus Christen. Denn die haben eine bestimmte Weltsicht, die christliche. Und diese christliche Weltsicht, die ist gut für dich. Denn wir sind alle keine Helden, okay? Wir sind alle keine Superpersonen, sondern wir brauchen alle einen gewissen korrigierenden Einfluss immer wieder. Neulich wollte ich eine Karte an jemanden schreiben. Lieber so und so, dies und das und sei gesegnet und alles mögliche. Und dann habe ich was geschrieben und habe dann gedacht, das ist mal richtig gut und wollte es dann also meiner Frau geben, weil die eine schönere Handschrift hat als ich. Damit die es dann also schreibt, ja, und ich dann nur noch meinen Servus drunter mache. Und dann schau die den Text an und sag, nö. Sowas kannst du nicht schreiben. Und ich dachte mal, wieso? Ist doch alles super. Ja, super schon, aber. Und dann hat die mir heimgeleuchtet. Dann hat die mir gesagt, was an meinem Text falsch ist. Ich habe mir dann gedacht, ach gut, Asche auf mein Haupt, ja. Gut, und dann haben wir das anders gemacht. Ich habe mir dann was anderes ausgedacht. Und sie hat es geschrieben und es war dann alles schön. Wir brauchen es. Ich sage euch mal, wir müssen uns da ein wenig auch selber misstrauen. Hört ihr mich? Denn du bist in einer Gruppe so und in einer anderen Gruppe bist du so. Und du sollst nicht zum professionellen Heuchler werden. Oder zum Heuchler vor dir selber. Oder so ein Heuchler, dass du es gar nicht mehr merkst, dass du heuchelst. Es gibt einen Mann, auf den habe ich der Herr hingezogen jetzt in diesen Tagen. Es gibt im Alten Testament einen König namens Joasch. 2. Chronik, Kapitel 23. In Kapitel 22 ist Bürgerkrieg im Heiligen Land. Und eine böse Königin oder eine böse Frau, die Mutter eines Königs, der umgebracht wurde oder gestorben ist, die putscht jetzt und lässt alle Prinzen und Prinzessinnen umbringen, alle vom königlichen Geschlecht. Aber ein Prinz, der wird geschnappt von einer tapferen Kindsfrau. Und den verbergen sie dann in der Bettenkammer. Der ist ja erst so ein Jahr alt. Und dann macht diese Frau, Atalia heißt sie, sich zum König, zur Königin. Und ist dann jahrelang Königin. Aber der Priester Jojada und seine Frau, das ist die Amme dieses Prinzen gewesen, die ihn gerettet hat, die bewahren dieses Kind, diesen Prinzen im Tempel auf, bis er 7 Jahre alt ist. Und dann wagt es Jojada, der Priester, und er ruft den 7-Jährigen als König aus. Und dann ist wieder ein Putschalter, die böse Königin, die verschwindet, die wird getötet, kommt um und dann haben sie einen 7-jährigen König. Ich sage da mal eins, einen 7-jährigen König zu haben, ist nicht ideal. Also es ist gut, wenn Politiker gewisse Qualitäten und Qualifikationen haben. Irgendwo, irgendwann mal was richtig gemacht haben in ihrem Leben, einen Abschluss oder so, ist nicht verboten. Ich meine, ich sag's nur, okay? 7-jähriger König. Nur, schaut, es gab hinter diesem 7-jährigen König eine graue Eminenz. Und es war unser Priester Jojada. Und der war mal ein Mann Gottes. Der war ein wunderbarer Mann Gottes. Der hat diesem Buben das Wort Gottes beigebracht. Und solange dieser Priester gelebt hat, solange hat dieser Bub gut geherrscht. Zum Beispiel kam er eines Tages mal zu seinem Ziehvater, zum Priester, und hat gemeint, ja, Jojada, warum ist der Tempel immer noch so verfallen? Lasst uns doch das Opfer einsammeln, das Mose geboten hat für die Erhaltung des Tempels. Bisher war das nicht der Fall. Also der setzt sich ein, ja, für den Tempel, für den Bau des Tempels. Und Jojada sagt, so machen wir das. Und dann sammeln die also Unmengen Geld und das Volk jubelt, weil es einen König hat, der weiß, wo er hin will. Er will Gott nachfolgen und der Priester ist gut, die Rechtsprechung ist gut, der König ist prima, goldenes Zeitalter. Und solange also dieser Priester gelebt hat, war der Mann wunderbar. Der König war spitzenmäßig gut. Dann aber ist der Priester gestorben. Im reifen Alter von 130 Jahren. Es war ungewöhnlich damals, dieses Alter. Und dann ist was passiert. Die Grafen und Barone, die Funktionäre der Partei, die kamen zum König und haben sich mit ihm unterhalten. Und der König hat auf sie gehört. Und dann haben sie die Tür des Hauses des Herrn zugesperrt und haben den Baalim und den Astaroth und so weiter geopfert. Baal, der Baal war ein Wettergott, okay, Regentanz und so weiter, habt ihr alle schon mal gehört. Hat es viel mit dem Klima zu tun gehabt. Und Astaroth und diese Dinger, die waren sehr sexualitätslastig. Also wie gesagt, diese Götzen sind immer wieder mal populär, bis halt wieder eine Kraft auftritt, die sagt, nö. Okay, was passiert? Jetzt ist es so, dass dieser König unter den anderen Leuten, unter den schlechten Leuten, sich schlecht entwickelt. Es kommt darauf an, mit wem du zusammen bist. Und zum Schluss ist es so, dass der Sohn des Priesters Jojada, der so wichtig war, mal aufsteht in einer Versammlung, weil der Geist Gottes auf ihn gekommen ist und er ist Prophet jetzt und er weissagt. Und er sagt, ihr König Joasch habt Gott verlassen, jetzt hat Gott euch verlassen. Ab jetzt wird es abwärts gehen mit euch. Was haben sie gemacht? Sie haben diesen Propheten, den Sohn des guten Priesters, ermordet. Zacharia hieß der, Zacharias. So hat Joasch sich in einem anderen Umfeld vollkommen anders verhalten als im guten Umfeld. Der hatte plötzlich ein schlechtes Umfeld und hat sich schlecht entwickelt, anstatt dass er im guten Umfeld geblieben wäre. Merkt ihr was? Die Leute, mit denen du zusammen bist, sind extrem wichtig. Du merkst nicht, wie du dich veränderst. Andere merken das. Andere sagen, wenn du aus dem Gottesdienst kommst, na, wo gehst denn du hin jetzt sonntags immer? Du leuchtest so von innen raus. Der ist noch der Pastor. Oder ist es anders? Du bist mit Leuten zusammen und agitierst plötzlich, bist plötzlich zornig, plötzlich schäumst du aus dem Mund, hast Spucke im Mundwinkel. Wenn du am Mittagstisch dozierst, die Partei und die Partei. Verstehst du? Es ist wichtig. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 33. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Also pass auf, mit wem du zusammen bist. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ihr Lieben, vergesst es nie, nie, nie. Und misstrau dir ruhig auch selber ein wenig. Du brauchst Menschen in deinem Umfeld, die den Geist des Glaubens haben. Und es kann gut sein, ich will das überhaupt nicht wegtun, dass du mit bestimmten Leuten, die jetzt vielleicht keine Christen sind, auch wirklich gut zurechtkommst. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Und vielleicht mit manchen Christen nicht so super gut zurechtkommst. Du brauchst trotzdem den christlichen Einfluss und den Geist des Glaubens, den die haben. Jesus ist abgelehnt worden. Jesus ist massiv abgelehnt worden. Was machst du? Was mache ich? Was machen wir, wenn wir abgelehnt werden? Ich meine, Jesus kommt aus der Wüste, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er hat seine ersten Wunder getan. Er kommt nach Nazareth in seine Heimatstadt. Und er lehrt dort und predigt und alle sagen, der kann aber mal reden. Mann, wir wollen gar nicht mehr, dass es aufhört. Es ist richtig gut. Und dann fangen sie an nachzudenken, woher hat denn der das? Wir kennen den doch, das ist doch der Zimmermann, wir kennen doch seine Brüder, die sind nicht so besonders. Seine Schwestern, die kennen wir auch. Wie denkt ihr, dass er ist, dass er jetzt plötzlich kommt und anfängt zu reden hier? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Ja, denkt ihr vielleicht, er ist der Messias oder was? Und dann lehnen sie ihn ab. Sie versuchen ihn zu töten, dadurch, dass sie ihn zum Felsen hinabschmeißen. Aber es klappt natürlich nicht. Es heißt an anderer Stelle, und Jesus konnte dort kein Wunder tun. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und ging in die Dörfer ringsum. Also wenn du auf Leute triffst, auf Gruppen triffst, ob das jetzt im Sportverein ist oder sonst wo, und die mögen dich nicht, er mag es wie Jesus, wundere dich, was ist denn los, dass sie mich nicht mögen, ja? Und geh woanders hin. Geh in die Gruppen ringsum, irgendwo hat der Herr jemanden, der dich mag. Leute, die dich mögen, die dich lieben, die was in dir sehen und mit denen bist du dann zusammen. Jesus hat es gemacht. Ja, Jesus hat sich mal, als er dann Mitarbeiter gebraucht hat, sich wirklich Gedanken gemacht. Er wusste ja, obwohl es noch nicht geschrieben war, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Er braucht halt so gute Leute, die den Geist des Glaubens um sich herum haben. Und er hat dann eine Nacht lang gebetet und nachgedacht. Und dann hat er erst seine 12 Apostel gewählt. Und von denen war auch einer ein Teufel. Aber er hat dann Mitarbeiter gehabt, Leute, mit denen er zusammen war, die ihn nicht abgelehnt haben, sondern die ihr Leben für ihn hingegeben haben. Das ist nicht schlecht. Wenn du Freunde hast, die ihr Leben für dich hingeben, auf die, die dich, zu denen du kommen kannst, zu denen, die du mitten in der Nacht anrufen könntest, wenn es sein müsste. Das ist nicht schlecht. Nicht viele haben das in der heutigen Zeit mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Heute kommunizieren wir oft und kennen Leute oft nur noch elektronisch. Das ist bedauerlich. Aber wenn du eine Gruppe von fleischlichen, also von Körpern hast, mit denen du zusammenkommen kannst, okay, um es mal so auszudrücken, dich mit Leuten treffen kannst, nicht elektronisch, dann ist das gut. Ja, schätzt es. Amen. Die, denen du dein Herz öffnest, die sollten den Geist des Glaubens haben, ja. Die sollten auferbauend sein. Wenn die schon zur Tür reinkommen und sagen, hier stinkt's, oder irgendwie sowas, obwohl du extra noch Raumspray verteilt hast, dann ist es jetzt nicht irgendwie jemand, der, verstehst du, besonders gut mit allen Leuten auskommen will, sondern halt Stimmung machen will. Wahrscheinlich kennst du solche Leute. Ich hoffe, dass du nicht selber so einer bist. Okay. Okay, also wenn man dir klar macht, dass man dich irgendwo nicht will, dann hat Gott was Besseres für dich, bessere Leute, ein besseres Umfeld. Nein, du musst nicht zum Opfer werden. Immer ich. Oder zum Märtyrer vor der Zeit. Aber geh auch nicht vorzeitig, geh auch nicht voreilig. Denn ich habe es schon oft festgestellt, öfter, dass ich in eine Gruppe komme und man stellt sich so vor, also eine Gruppe vielleicht, ein Lehrgang oder was weiß ich was, keine Christen jetzt, bist mit ihnen zusammen, vielleicht jetzt eine Woche. Und dann sagst du, ja, bin Christ, bin Pastor. Und dann merkst du richtig, wie bei manchen Leuten pum, 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 die Rollladen runtergehen. Bei manchen gehen sie so halb auf. Alle schauen erst mal, denken sich, was ist denn das jetzt für ein Sektenheini? Oder irgendwie sowas. Du merkst das Denken der Leute da, okay? Das merkst du denen an. Und dann fängst du an zu reden und dann merken die, wie du tickst und wie du drauf bist. Dann stellst du fest, manche, die mögen Gott wirklich nicht und weil sie Gott nicht mögen, mögen sie dich auch nicht. Und jetzt lassen sich die dann raushängen, ja? Und dann ist es immer interessant. Du kannst da nicht weg. Du kriegst dann vom Herrn die Gnade, hier diese Zeit durchzuhalten. Aber jetzt pass auf. Ich habe in Firmen, in Lehrgängen und sonst wo im Laufe meiner paar Jahre, die ich jetzt auf der Welt hier bin, das Folgendes gemerkt. In jeder größeren Gruppe gibt's immer jemanden, gibt's immer irgendjemanden, der offen ist für mich ist oder mit dem ich mich besser verstehe als mit den anderen. Verstehst du, jemand, mit dem man eine gewisse Freundschaft schließen kann. Nicht mit allen, aber ein Element gibt's in dieser Gruppe. Und die gibt's bestimmt auch in deiner, bei dir auf der Arbeit. Ja, also nicht sofort alles hinschmeißen und sagen, ich gehe weg, hier, keine Morgen, ich passe, hat gesagt, ich soll woanders hingehen. Moment, schau erst. Denn wie gesagt, ich habe es erlebt in allen möglichen Gruppen, in Stellen, auf Arbeitsplätzen, die wirklich anstrengend waren. Ich sag's mal so, anstrengend. Okay. Gab es trotzdem jemanden, der gut drauf war, mit dem du reden konntest und der vernünftig war, so wie ich. Ja. Amen. Jesus hatte ein besonders offenes Herz für Leute, die Glauben hatten. Du sagst, ja, aber schau, das merkst du ja nicht immer sofort, ob jemand Glauben hat. Jesus hat manche Leute stehen lassen und manchen Leuten ist er nachgegangen. Als er einmal mit dem Boot gelandet ist, über den See Genezareth gefahren ist und gelandet ist, ausstieg aus dem Ufer, kamen Sadduzäer und Pharisäer auf ihn zu. Also linke Partei und rechte Partei, alle sehr religiös verbrämt. Und sie kommen auf ihn zu und sie sagen zu ihm, du beanspruchst doch, ein Prophet zu sein? Dann wollen wir ein Zeichen von dir. Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen. Jesus merkt es, dass sie nicht den Geist des Glaubens haben, sondern dass sie ihn versuchen wollen, dass sie ihn in theologische Gespräche verwickeln wollen, wo er nicht gewinnen kann. Und dann sagt er, sagt, die Zeichen der Zeit könnt ihr beurteilen. Ihr wisst schon, wenn's am Morgenrot bedeutet früher Tod, nein, bedeutet schlechtes Wetter, Abendrot, ne, ist alles prima und diese Zeichen der Zeit könnt ihr erkennen, aber die eigentlichen Zeichen der Zeit könnt ihr nicht erkennen. Euch wird kein Zeichen gegeben, bis auf das Zeichen des Jona. Ich werde sterben und auferstehen, ihr werdet es schon noch sehen. Und dann geht er wieder ins Boot und fährt woanders hin. Der lässt die eiskalt abblitzen. Also du musst auch nicht mit jedem Hinz und mit jedem Kunz, der deinen Glauben herausfordert, Streitgespräche führen bis tief in die Nacht. Denn ich sage dir mal eins, irgendwann fängt er da an, ein Bier zu trinken und dann denkst du, naja, man ist ja nicht so, ja, trinkst auch eins und zum Schluss habt ihr 12 Bier-Indus und lallt euch gegenseitig an und dann, wie stehst du dann da? Na? Nichts so prickelnd. Deswegen, pass auf, aus was für einem Geist jemand spricht, ob jemand da ist, der offen ist. Und du merkst es. Ich habe es schon erwähnt. Du sagst, du bist Christ. Und dann passiert was Interessantes. Beim einen merkst du plötzlich Interesse, der fängt irgendwie an zu leuchten. Bei einem anderen, brumms, gehen die Rolladen runter. Du merkst es. Und mit den Leuten, bei denen du dann ein gewisses Leuchten merkst, mit denen redest du dann halt. Die sprichst du dann halt an und lässt die anderen bleiben. Sadduzäer, Pharisäer lässt du stehen. Und die Fischer und die Zöllner und egal was es sind, sogar ehemalige Huren, sogar hohe Finanzbeamte, sogar alles Mögliche, ja, zu denen gehst du dann, weil du an denen den Geist des Glaubens merkst. Ja, Jesus kommt wieder über den See Genezareth. Diesmal landet er in Kapernaum. Wer war schon mal in Kapernaum? Ja, ich war auch schon dort, habe die Stelle gesehen. Ja, preis dem Herrn. Sieht gut aus. Und er steigt also aus. Dann kommt einer der Synagogenvorsteher zu ihm und fällt vor ihm nieder und bittet ihn sehr, dass er kommen möge, seiner Tochter, die im Sterben liegt, die Hand auflegen möge. Schau, der Mann kommt, demütigt sich vor Jesus, fällt vor ihm nieder. Und er bittet ihn und lässt gar nicht mehr ab von ihm. Er bittet ihn sehr. Er bittet ihn nicht nur, wenn du was kannst, dann schau mal bei uns vorbei, da wäre jetzt eine Gelegenheit für dich mal zu zeigen, was du kannst. Sondern das ist ganz anders. Der kommt demütig. Der kommt mit einem Geist des Glaubens und fällt vor ihm nieder. Und er sagt, komm, lege die Hände auf, denn ich weiß, wenn du hier die Hände auflegst, dann wird's was. Und Jesus merkt den Geist des Glaubens und er sagt, und er geht mit ihm. Er geht mit ihm. Kaum sieht Jesus Glauben im Herzen eines Menschen, ist er da. Irgendjemand hört mich heute und bei dir klingelt's und du sagst, ja genau. Sag ja zu Jesus, lad ihn ein in dein Leben, lad ihn ein in deine Umstände und er kommt. Aber jetzt wird er aufgehalten. Denn jetzt kommt nämlich auf dem Weg zu dem Haus des Mannes, der Glauben hat, begegnet Jesus jetzt eine Frau, die auch Glauben hat. Und wenn Jesus Glauben sieht, dann nimmt er sich für diese Person Zeit. Gott geht über 1 Million Menschen hinweg und kommt zu dir, wenn er in deinem Herzen Glauben sieht. Und nicht nur abgeklärte Skepsis, ja, die sich nicht belehren lässt, auch nicht durch Beweise, auch nicht durch Zeichen und Wunder, nicht durch eine Stimme vom Himmel. Es hat gedonnert, ja, ja, genau. So, eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutfluss litt, die durfte eigentlich vom Gesetz des Mose aus gar nicht aus dem Haus raus, weil sie unrein war. Aber das war der Frau völlig egal. Sie hat gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt. Wie kommen die drauf? Sie hat so und so viele andere gehört, bei denen das funktioniert hat. Und sie hat gewusst, wenn ich in Kontakt mit ihm komme, ich muss gar nicht haben, dass er mir die Hände auflegt. Ich schleiche mich einfach an, pack kurz den Saum seines Gewandes und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Oh, ich freue mich, gleich bin ich geheilt. Da kommt er nämlich schon. Die Leute, die umgeben ihn, das macht mir gar nichts. Sie geht mit ihren spitzen Ellbogen, ja, arbeitet sie sich durch die Menge durch. Ja, jemand bringt sie zum Stolpern. Sie geht dann eben auf den Ellbogen auf den Boden vor. Da kommt Jesus, zack, sie greift sein Gewand, den Saum. Und er ist gleich wieder los. Aber Jesus bleibt stehen und sagt, wer hat mich angefasst? Und die Jünger sagen, wer hat dich angefasst? Also Herr, bitte, wer hat dich angefasst? Alle fassen sich an, du bist die Sensation, alle wollen mal den berühmten Jesus anfassen. Jesus sagt, nö, ich habe gemerkt, wie Kraft von mir ausgegangen ist. In anderen Worten, ich habe gemerkt, wie jemand mich im Glauben berührt hat. Im Glauben. Also Jesus merkt das, wenn du ihn im Glauben berührst. Wenn du Glauben hast und auf ihn zugehst. Wenn dein Gebet nicht nur frommes Wünschen ist, sondern wenn du glaubst, dass du bekommst, um was du ihn bittest. Und er dreht sich um und sagt, ja, wo ist er denn, wo ist er denn? Also die Person, die mich berührt hat. Und diese Frau merkt, sie kann nicht verborgen bleiben, sie liegt da noch im Staub. Ja, jeder kennt sie, sie ist die blutflüssige Frau. Aber sie merkt im Leib, sie ist geheilt, eine Kraft durchfließt sie, sie springt auf, ja, fit wie seit 12 Jahren nicht mehr. Und sie sagt, ich war's. Ich war's. Und Jesus sagt, Frau, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Dein was hat dich geheilt? Meine Wunderkraft? Nein, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube, der wird auch deine Umstände zum Guten beeinflussen. Dann kommen Leute zu Jesus und sagen, Jairus, lass den Meister, denn deine Tochter ist gestorben. Ja, genau. Jairus steht da, während Jesus hier mit dieser Frau redet und redet. Denn es steht da, Markus Kapitel 5, sie erzählte ihm die ganze Wahrheit. die ganze Wahrheit, die ganze Wahrheit. Es hat länger gedauert. Ja? Sie hat endlich mal ein Ohr gehabt und sie hat ihm die ganze Wahrheit erzählt. Und es hat gedauert. Und Jairus steht da und sagt sich, meine Tochter, meine Tochter, meine Tochter. Und Jesus hört dieser Frau zu. Der ist überhaupt nicht in Eile. Was für eine Unverschämtheit. Da liegt jemand im Sterben und Jesus unterhält sich einfach mit einer Frau, die Glauben hatte und gerade geheilt wurde. Und das ganze Volk in der Stadt freut sich natürlich mit dieser Frau. Und dann kommen sie, wie gesagt, und sagen zu Jairus, deine Tochter ist gestorben, lass den Rabbi. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Und Jesus dreht sich um zu Jairus und sagt zu ihm, Markus Kapitel 5, Vers 36, merke es dir, fürchte dich nicht, glaube nur, auch ohne Abitur. Fürchte dich nicht, glaube nur, fürchte dich nicht, glaube nur, fürchte dich nicht, glaube nur. Schau nicht auf das tote Kind, schau auf den lebendigen Jesus neben dir. Er ist da, der lebendige Jesus ist da. Wenn der da ist, dann, hey, dann ist alles möglich. Und so geht Jesus also jetzt mit und sie kommen zum Haus hin. Und das sind die professionellen Klageweiber und die ganze Verwandtschaft und die heulen alle laut und wehklagen. Und Jesus besänftigt sie für einen Moment und sagt, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Schau, für Jesus, den Herrn des Lebens, schlafen die Toten nur. Er weckt auf, wenn er will. Gott, der Vater, hat ihm die Kraft dazu gegeben. Und was machen die, diese Trauernden? Sie lachen ihn aus. Gerade im Moment weinen sie noch, jetzt lachen sie. Ha, ha. Und wisst ihr, was Jesus mit diesen Leuten macht, die ihn auslachen, die offensichtlich nicht den Geist des Glaubens haben? Er schmeißt sie raus. Denn du brauchst keine 25 Ungläubigen um einen Kranken herum, wenn du für dessen Heilung beten willst. Du brauchst dann Leute, die den Geist des Glaubens haben. Ja, im gemeinsamen Gebet ist eine gewisse Vollmacht. Das Gebet der Übereinstimmung, der Gemeinschaft und so weiter, das hat eine gewisse Kraft. Aber dazu musst du im Geist eins sein. Es langt nicht, wenn du einfach nur 2 oder 3 bist oder 5 oder 10, sondern ihr müsst auch denselben Geist haben. Wenn du also anfangen willst, da für jemanden zu beten und jemand sagt, oh, das wird nichts, das wird nichts, dann machst du wie Jesus. Bye, bye, my love, goodbye. Und schickt ihn raus. Also wenn jemand, schau, wenn du bei der Arbeit bist und ein Kollege, der zieht da nicht so richtig mit, ganz im Gegenteil, der agitiert dagegen, der agitiert auch gegen dich, dann schick diesen Kollegen hier aufs Arbeitsamt. Ja, es kommt darauf an, ob du deine Firma liebst oder nicht, ja. Jesus hat das auf jeden Fall gemacht, ja. Er hat die Leute, er hat diejenigen, die nicht mit ihm geglaubt haben, verabschiedet. Hat er gemacht. Und dann hat er gesagt, Talita Kumi, und hat dieses Mädchen aufgerichtet und sie ist aufgewacht, man hat ihr zu essen gegeben und alles war gut. Also, umgib dich mit Menschen, die den Geist des Glaubens haben. Amen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, das ist heute unser wichtigster Punkt, nehmen wir jetzt mal an. Halten wir mal fest, schau, dass du mit Leuten zusammen bist, die den Geist des Glaubens haben und Abstand gewinnst zu Leuten, die wirklich nicht diesen Geist des Glaubens haben, sondern die nölen und meckern und denen niemand was richtig recht machen kann. Hörst du mich? Dürfst du? Amen. Lukas Kapitel 9, 57 bis 62, 61 ist jetzt mal für uns interessant und wichtig. Jesus hat jetzt also seine Gruppe von Mitarbeitern, treue Mitarbeiter, gute Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter, die sind so gut, pass mal auf, dass sie sogar an einem Feiertag arbeiten. Oder an einem Urlaubstag, den der Herr für sie rausgesucht hat, arbeiten. Es steht jetzt nicht in Lukas 9, aber ich sage es euch trotzdem. Die Apostel sind gekommen, nachdem er sie ausgeschickt hat und sie haben hart gearbeitet. Und sie sind gekommen und er hat ihnen einen extra Urlaubstag gemacht. Er hat gesagt, kommt ihr allein, die 12, an einen einsamen Ort, ruht ein wenig aus. Ein wenig auszuruhen ist manchmal ganz gut. Amen. Mal wegzugehen von den Leuten ist wunderbar. Jesus hat es öfter gemacht, Lukas 5. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, war an einsamen Orten und hat gebetet. Und hat dort gewaltige, wunderbare Gebetserhörungen gehabt. Jesus hat gebetet und hinterher hat er dann Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt. Einmal in seiner Gebetszeit ist er verherrlicht worden. Es war, wie wenn er im Himmel wäre. Er hat geleuchtet wie die Sonne. Seine Kleider waren weiß, weißer als man waschen kann. Also Jesus hatte Gebetszeiten, meine Damen und Herren. Aber jetzt ist es so, dass er wieder über den See Genezareth fährt an einen einsamen Ort. Und er kommt dort an und die Jünger liegen im Gras und denken sich, ach, es ist wunderbar, mal nichts zu tun. Und dann kommen plötzlich Menschen. Nicht nur eins, zwei, fünf, sondern Tausende kommen und umgeben Jesus. Und Jesus geht das Herz auf und er lehrt und predigt und er heilt die Kranken. Und die Jünger müssen natürlich jetzt Ordner machen. Die arbeiten an ihrem Feiertag. Warum? Weil es nötig ist. Also wenn du ein Chef bist, dann such dir solche Leute. Du willst dann solche Leute, die auch mal, denen nicht sofort der Stift aus der Hand fällt, wenn es 17 Uhr ist, sondern die mal bis 17.30 Uhr arbeiten können. Okay? Nur so zum Vorschlag zur Güte. Also, das haben die gemacht. Die haben dann auch noch die Leute unterteilt in Gruppen von 50 und 100. Und dann hat Jesus ihnen Brot und Fische ausgeteilt. Und die Jünger haben Brot und Fische ausgeteilt. 5.000 Männern ohne Frauen und Kinder. Plus Frauen und Kinder, sage ich euch, saßen da 20.000. Und sie haben die gespeist, die Jünger. An ihrem freien Tag. Und das konnten die. Und dann sollten sie in der Nacht auch nicht ruhen, sondern gleich über den See fahren. Und Jesus hat sich zurückgezogen ins Gebet auf einen Berg, weil sie ihn zum König machen wollten. Also ich finde es ganz interessant, ja. Nur, man muss dazu sagen, dass Jesus dann seinen Jüngern zu einer anderen Zeit sehr wohl eine Auszeit gegönnt hat. Die durften ihren Urlaub nehmen und der Chef hat sie dann in Ruhe gelassen. Wenn du ein Chef bist und deine Mitarbeiter haben Urlaub, dann lass sie auch in Ruhe. Dann frag gar nicht, na, wo geht's denn hin? In welches Land oder was immer, sondern ist denn ihre Sache? Amen. Jetzt aber zu Lukas Kapitel 9. Jesus nimmt jetzt also zu an Bekanntheit und überall, wo er hingeht, laufen die Leute zusammen. Und dann kommt einer zu ihm und er sieht Jesus aus der Gruppe heraus, aus der Menge heraus, wie Jesus da so leuchtet, was für ein Schimmer Gottes ihn umgibt, wenn er predigt, wenn er Leuten die Hände auflegt. Er sieht, wie die Lahmen gehen und die Blinden wieder sehen. Er sieht das Leuchten, er sieht die Sonne Gottes, er sieht Jesus. Und in dieser Sonne möchte er sich auch gerne ein wenig sonnen, verstehst du? Er möchte ein bisschen Abglanz haben. Er möchte damit dabei sein. Bei Gott, da geht's ab, da will ich dabei sein. So geht er jetzt also zu Jesus hin und sagt zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen. Wo immer du hingehst, folge ich dir nach. Das ist prima, ne? Da bewirbt sich jemand und sagt, egal was für eine Arbeit du für mich hast, ich mach sie. Aber dann sagt Jesus was Interessantes. Für uns wichtig und richtig und gut und interessant. Er sagt Folgendes. Er sagt, du siehst hier die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit Gottes. Du siehst die Wunder fließen. Aber das hat seinen Preis. Jesus sagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester. Aber ich, der Sohn des Menschen, der weiß noch nicht einmal, wo er heute Nacht, heute Abend sein Haupt zur Ruhe bettet. Ich muss im Glauben leben und ich weiß nicht, was in einer halben Stunde oder was am Ende des Tages mit mir passieren wird. Kannst du das auch so völlig in der Schwebe sein? Bist du in der Lage, völlig auf Gott zu vertrauen? Und noch was. Füchse haben nur in der Ranz Höhlen und Vögel haben nur in der Brut Nester. Ansonsten brauchen sie die nicht. Sitzen vielleicht drin, aber sie brauchen sie nicht wirklich. Wenn also Jesus sagt, die Füchse haben Höhlen, dann denkt er an die Familie, die er nie haben wird. Jesus wird nie Frau und Kinder haben, wird er nicht haben. Ist nicht Gottes Plan für ihn. Das ist ein gewaltiger Verzicht. Ich weiß nicht, was da durch den Sinn Christi gegangen ist, als er erkannt hat, als Jugendlicher irgendwann, hey, für mich ist das nicht. Für mich ist es nicht. Für mich ist Familie nicht, für die Kinder nicht, wegen seiner besonderen Aufgabe. Ich war ohne auskommen müssen. Ich war ohne Familienbande auskommen müssen. Ja, seine Familie hat ihn ja sogar für verrückt erklärt. Jetzt ist er also allein. Weil es Gottes Wille war. Er hat also auf elementare menschliche Bedürfnisse verzichtet, weil das der Wille Gottes war. Er hat Verzicht geübt. Verzicht. Uns sagt es, wenn Jesus Verzicht üben musste, um diesen Erfolg zu haben, dann müssen auch wir Disziplin und Verzicht üben, wenn wir auf irgendeinem Gebiet Erfolg haben wollen. Du kommst da nicht dran vorbei. Entweder du krebst halt so rum oder du brichst durch und machst wirklich was richtig Gutes, aber dann kostet dich das etwas. Dann kostet dich das. Ein Herzchirurg, der muss erst 10 Jahre Chirurg sein, soweit ich weiß, bevor man ihn dann am offenen Herzen operieren lässt. Also du brauchst eine gewisse Anlaufzeit. Die hatte Jesus auch. Er musste durch Prüfungen und Tests, wir wissen das. Und Jesus sagt, ja, du willst mir nachfolgen, egal wohin. Aber ich sage da mal eins, in Kürze hänge ich am Kreuz, wirst du mir dann immer noch nachfolgen? Nö, da sind sie dann nämlich alle davon gelaufen. Also, wenn du Erfolg haben willst, dann hat es mit Disziplin und mit Verzicht zu tun. Und wenn du siehst, wie jemand es gepackt hat, dann sei nicht neidisch auf den, denn du weißt nicht, was für einen Preis der dafür bezahlt hat. Ja, manches, was manche Menschen tun und gut können, ist teuer erkauft. Natürlich ist es ein Talent, wenn du gut Musik spielen kannst oder was auch immer, aber du musst es dann ja entwickeln. Du musst dann ja irgendwie auf der Höhe deiner Talente bleiben. Ja? Du kannst es ja nicht versanden lassen. Es kostet. Du musst Verzicht üben. Verzicht, Verzicht, Verzicht. So sehr, dass du am Abend gar nicht weißt, wo du schlafen sollst. Also das hat Jesus von ihm verlangt. Dann ist er aber jetzt zu einem anderen gegangen und hat zu ihm gesagt, komm du und folge mir nach. Jesus hat in dem Mann offensichtlich den Geist des Glaubens gesehen. Er hat gemerkt, der hat Potenzial. Den ruft er in die Nachfolge. Und ich sage dir mal eins, wenn du bis jetzt die Sendung angeschaut hast, dann ruft der Herr auch dich in seine Nachfolge und sagt zu dir, folge mir nach. Amen. Was hat der Mann geantwortet? Der Mann hat gesagt, Herr, natürlich, natürlich, ich folge dir nach. Lass mich nur vorher noch meinen Vater beerdigen. Und Jesus sagt zu ihm, lass die Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Was hat Jesus gemeint? Ja, was hat der Mann gemeint, der gesagt hat, er will seinen Vater beerdigen? Der Mann hat gemeint, Jesus, schau, mein Vater ist alt, der stirbt demnächst und dann muss ich als guter Bub da bleiben und muss ihn beerdigen. Es dauert noch seine Zeit, ich kann dir also jetzt nicht nachfolgen. Ich muss es erst später machen. Und Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Lass diejenigen, die geistlich nicht interessiert sind, diejenigen begraben, die geistlich nicht interessiert sind. Du aber komm und folge mir nach. Gott hat eine Aufgabe für dich, die kannst du nicht versäumen. Prioritäten. Es gibt Sachen, die wichtig sind und Sachen, die nicht so wichtig sind. Und Jesus hat eiskalt von dem Mann verlangt, du folgst mir jetzt nach und jemand anders kümmert sich um deinen Vater. Sollte der sterben irgendwann in 1, 2, 5 oder 10 Jahren, dann kriegst du ihn natürlich frei und kannst dorthin gehen. Aber du musst dir anschauen, was du tun sollst und bei dem dann bleiben. Du brauchst die richtigen Prioritäten. Prioritäten bedeutet, Wichtiges muss bei dir wichtig sein und Unwichtiges darf unwichtig sein. Du trödelst nicht rum. Amen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir gehen auf die Dinge ein, die Jesus wichtig waren. Das hat Jesus zu seinen Mitmenschen gesagt. Das waren die Dinge, die wichtig sind. So hat er auf seine Mitmenschen reagiert. Auf ihre Ausreden, auf ihre Forderungen, diese ganzen Dinge. Wir lernen davon, hoffe ich. Noch ein dritter Mann kommt zu ihm und er sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, ja, ja. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von den Meinen. Hat auch der Prophet Elisa auch gemacht, als Elia kam und ihm den Prophetenmantel umwarf. Da wusste Elisa doch genau, er soll jetzt dem Elia nachfolgen, aber Elisa ist heimgegangen und hat die Brücken hinter sich abgebrochen, indem er die Ochsen, mit denen er bisher gepflügt hat, geschlachtet hat und den Pflug und das ganze Zeug sie als Feuerholz benutzt hat und ein großes Volksfest veranstaltet hat. Erst dann, als die Brücken verbrannt waren, ist er dem Elia nachgefolgt. Herr, lass mich doch auch noch Abschied nehmen von meinen Leuten. Und Jesus sagt, jeder, der die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist ungeeignet fürs Reich Gottes. Was sagt uns das? Du musst konzentriert bei deiner Aufgabe bleiben. Jemand, der pflügt, aber dabei nach hinten schaut, der ist abgelenkt. Der ist abgelenkt. Schaut vielleicht in eine schöne Landschaft und sagt, schön, schaut's aus, da unten brennt ein Strohfeuer. Wollen wir hoffen, dass es ein Strohfeuer ist. Ja, der zieht Furchen, weiß der, die was weiß ich wohin führen. Aber nicht dorthin, wo sie sollen. Also Konzentration. Damit du auf einen grünen Zweig kommst, musst du dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Jesus hat von seinen Mitmenschen Konzentration erwartet, von seinen Mitarbeitern. Konzentrier dich. Also es ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber es ist mal gut, das aus dem Mund Christi zu hören. Okay? Wir brauchen die richtigen Prioritäten. Wir müssen uns auf die Aufgabe konzentrieren, sonst sind wir ungeeignet. Und wenn der Chef feststellt, du bist ungeeignet, dann würde er dich gehen lassen. Und wenn der Herr sieht, dass du dich nicht konzentrierst, dann ist auch kein Segen drauf, dann gibt er dir auch keinen Segen. Der Herr segnet nämlich nicht alle gleich. Hast du das schon gemerkt? Ich sage dir jetzt gerade, wie du in mehr Segen hineinkommen kannst. Es ist nicht so schwer. Amen. Also manchmal, wenn du ein Ziel hast und Erfolg haben willst auf deinem Gebiet, dann musst du Verzicht üben. Auch wenn du mal ein bisschen den Ranzen abspecken willst, dann musst du auch Verzicht üben, okay? Fett spritzen, Fett wegspritzen, hin oder her. Du brauchst Prioritäten. Das Wichtige muss wichtig sein. Du darfst dich nicht im Klein-Klein verzetteln. Und das Nächste ist, du musst dich auf die Aufgabe konzentrieren. Amen. Noch was, dann sind wir fertig für heute. Pass auf. In Lukas Kapitel 12, 13 und 14, da kommt jemand zu Jesus und sagt zu ihm, Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Und Jesus sagt, du meine Güte, Mann, wer hat mich zum Erbteiler über euch gesetzt? Jesus mischt sich nicht in Angelegenheiten ein, die ihn nichts angehen. Er macht hier nicht den Schiedsrichter für Leute. Er macht es ganz anders, er macht es sehr clever. Er sagt, hütet euch vor der Habsucht. Also er geht jetzt nicht auf die Einzelheiten dieses Falles ein, dieses Erbstreits ein, sondern er gibt als Vorgabe ein Prinzip. Merkst du was? Das ist wichtig. Es ist auch gut für dich und auch gut in der Seelsorge, gut in Gesprächen, falls jemand zu dir kommt. Das ist eine Sache, dich dann im Klein-Klein des Falls zu verzetteln. Was wichtig ist und was du nicht vergessen darfst, ist, welches Prinzip spricht in deine Situation hinein? Na, zum Beispiel eben, da gibt es Streitigkeiten um Geld. Okay, dann passt auf, alle beide, dass ihr nicht aus Habsucht das Ganze macht, sondern dass ihr reinen Herzens bleibt bei dieser Sache. Merkst du das? Okay, so schau also nach Prinzipien. Wenn es eine Situation gibt in deinem Leben, die nach Führung schreit, dann schau nach, wie Jesus in einer entsprechenden Situation reagiert hat oder wie ganz allgemein Leute in der Bibel reagiert haben auf deine Situation. Da gibt es einen Erbstreit und Jesus sagt, passt auf, dass ihr nicht euch in Habsucht verzettelt, denn da liegt kein Segen drauf, ganz im Gegenteil. Wer reich werden will, sagt Paulus später, ja, der unbedingt um jeden Preis, der durchbohrt sich mit vielen Schmerzen und irrt ab vom Weg. Okay? Prinzipien. Denk eher in Prinzipien, in grundsätzlichen Prinzipien, als dass du dich im Klein-Klein des Details verlierst. Amen. Jesus hat Folgendes gemacht. Als er in der Endzeitrede gepredigt hat, ist den Leuten natürlich die Kinnleide runtergefallen und die Augen sind immer größer geworden. Und dann sagt Jesus ein wichtiges Wort. Denn Jesus spricht davon, dass es schlimmer wird und schlechter wird und noch schlechter wird und noch schlechter wird. Jerusalem wird untergehen, alle diese Dinge sagt er alles. Aber dann hört er mit einem bestimmten Satz auf. Markus 13, 13. Er sagt, wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. In anderen Worten, es wird wieder besser. Egal wie sehr die Karre im Dreck steckt, es wird wieder besser, es geht wieder aufwärts. Das ist auch ein Prinzip, das du nie vergessen darfst. Ansonsten kommst du vielleicht in eine Garage, weil dir irgendeine politische Ausrichtung nicht passt oder was auch immer. Hey, es wird wieder besser, es wird wieder besser. Irgendjemandem hilft dieser Satz. Es wird wieder besser. Sag mal nur mit mir, es wird wieder besser. Amen. In Johannes 19, 27 hängt Jesus am Kreuz. Ich schließe mit einer Verheißung. Jesus hängt also am Kreuz und unter dem Kreuz steht Johannes der Jünger und Maria seine Mutter. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Jesus sagt zu Johannes, siehe deine Mutter. Frau, siehe dein Sohn. Jesus kümmert sich noch in einer eigenen Notlage um seine Familie. Erinnere dich an das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren? Macht Jesus hier. Und dieses Gebot geht weiter, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Pass auf, Vater und Mutter ehrst du dadurch, dass du dich um sie kümmerst. Wenn sie alt sind und gebrechlich sind, dann tust du Dinge für sie, die sie nicht mehr tun können. Wenn sie dement sind, dann kann es sein, dass du sie pflegst. Das sind meine Helden. Ja? Leute, die das auf sich nehmen, die das machen, die ihre Angehörigen pflegen. Hey, Hut ab für euch. Gott segne euch in einem ganz besonderen Maß. Ja, ich finde es wunderbar. Und es werden wieder bessere Zeiten für euch kommen. Haltet durch. dann ist das wunderbar. Jesus hat das auf jeden Fall auch gemacht. Er hat sich um seine Mutter gekümmert, in schwierige Situationen, obwohl es ihm nicht leicht gefallen ist, obwohl er selber eigene Probleme hatte, hat er sich um seine Mutter gekümmert. Kümmer du dich auch um deine Alten. Und wenn sie Pflegefälle sind, dann schau, dass ihnen gute Pflege angedeiht oder pfleg sie selber. Wenn du das tust, dann gibt's da jetzt eine Verheißung. Die steht in dem Gebot mit dabei. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Dass du lange lebst, dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Weißt du, was das bedeutet? Du selber wirst im Alter nicht zum Pflegefall. Du kümmerst dich um deine Pflegefälle, um deine Situationen, um deine Eltern. Dafür wirst du selber nicht zum Pflegefall. Kannst du das sehen? Das ist mir jetzt wichtig. Kannst du das sehen? Überleg mal. Jesus sagt, Gott sagt ganz allgemein, kümmere dich um deine Angehörigen. Schau, dass es denen gut geht. Ich meine, du musst sie ja nicht selber pflegen. Das hat Jesus ja auch nicht gemacht. Er hat sie ja Johannes übergeben, damit sich der kümmert. Es ist also völlig in Ordnung, die in die Pflege zu geben. Das hat Jesus mit seiner Mutter auch gemacht. Bist du noch da? Ne? Und was passiert dann? Nimm das als Verheißung mit. Ergreif das. Sag, Herr, das will ich haben. Ich kümmere mich um meine Verwandtschaft, meine Senioren. Und Herr, jetzt kümmerst du dich um mich, wenn ich alt bin. Ich werde nicht gebrechlich werden, sondern bei mir passiert, was im Psalm steht. Ich werde im Alter noch saftvoll und grün sein. Ja? Amen. Gut. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, falls du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, genau das jetzt zu tun. Lass dich erlösen. Der Herr ist ein Erlöser und ist gekommen speziell für dich. Amen. Lass uns alle miteinander die Augen zumachen und wir beten miteinander. Sag mit mir, Vater Gott, vergib mir meine Sünden und gib mir ewiges Leben. Herr, ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und für mich auferstanden ist, dass er lebt und dass er jetzt in mir lebt. Danke, Herr. Amen. Amen. Wenn du das zum ersten Mal mitgebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes und dann liest die Bibel, fang im Johannesevangelium an, dann mach weiter mit der Apostelgeschichte und dann mit dem Römerbrief, steht gleich hintereinander und dann bist du in der richtigen Richtung schon mal unterwegs. Amen. Gottes Segen.